Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo zusammen zur 209. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Heute eine Sonderausgabe, kein wirkliches Fintech-Thema, kein wirkliches Banking-Thema, sondern ein Thema, was ein bisschen mehr mit Herz zu tun hat, nämlich ein Sonderpodcast zu den Tech-Bikers, was wir auch schon mal gemacht haben. Ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir schon mal einen Podcast, damals gemeinsam mit den Kollegen von RatePay und der Comdirect. Und Lena, du warst, glaube ich, damals auch dabei. Damit habe ich schon mal den Hinweis gegeben, dass ich nicht alleine hier bin, sondern wir zu dritt sind. Lena, du bist dabei. Vielleicht stellst du dich gleich mal ganz kurz vor. Arnulf, du bist dabei und ich bin dabei. Hallo Lena, hallo Arnulf.
Hallo zusammen. Hi.
Lena, wer bist du? Was machst du?
Ich arbeite für World Bicycle Rally seit 5 Jahren mittlerweile und ja, World Bicycle Relief ist die Hilfsorganisation, für die die Techbikers sich vor einigen Jahren entschieden haben, ein Fundraising Ride zu machen, genau. Ich bin aktuell in Sambia, also wir haben hoffentlich eine stabile Connection hier auf den anderen Kontinent und bin so ein bisschen zwischen den Welten, einmal als Kommunikationsmanagerin für World Bicycle Relief in Europa unterwegs und seit letztem Jahr auch vermehrt in Sambia hier on the ground, in the field, wie wir immer sagen, mit den afrikanischen Teams kommunikationstechnisch vernetzt. Ja.
Also sozusagen, du bist diejenige, die nicht hinter Techbikers direkt steht, sondern hinter der Organisation, für die Techbikers versucht, etwas zu unterstützen, richtig?
Richtig, genau. Da arbeite ich seit zum 6. Mal jetzt mittlerweile mit Jan Bettler zusammen. Und das ist mittlerweile einfach eine ganz wunderbare Beziehung geworden zwischen uns als Organisation World Bicycle Relief und der Techbikers-Gruppe und dem Orga-Team.
Ja. Lass uns gleich nochmal darüber sprechen, was Techbikers ist, aber vielleicht ganz kurz vorher. Arnulf, du bist den meisten Hörern jedenfalls hier von Payment und Banking bekannt, weil du auch nicht das erste Mal dabei bist und auch generell schon bei den Veranstaltungen dabei warst. Vielleicht 2 Worte zu dir.
Ja, gerne, André. Danke, dass ich nochmal, glaube ich, ein drittes Mal dabei sein darf. Ich heiße Arnulf Käse, ich bin bei der DKB. Das ist eine Direktbank, eine Onlinebank in Deutschland. Und ich bin dafür die Digitalisierung der Bank hingekommen. Das heißt, wir versuchen uns, wie alle im Markt, zu digitalisieren. Das heißt, mehr und mehr letztendlich in den neuen Medien stattzufinden, weil dort die Kunden einfach sind und sein wollen. Und wir sind bei der Techbikers mit dabei, weil wir uns ohnehin als Bank, aber auch privat natürlich, sehr gerne engagieren. Einfach Corporate Social Responsibility ist da sehr wichtig. Und wir versuchen eben auch als Bank, als Unternehmen so anzulegen, dass es reinpasst und eben auch solche Sachen zu fördern, die so eine Unterstützung haben. Insofern passt das gut. Ich bin dann noch privat leidenschaftlicher Radfahrer, genau wie ihr. Und das passt einfach in Summe, dass man das, was man beruflich tut und das, was man privat noch darüber hinaus machen kann, zusammenbringt.
Lena, vielleicht magst du, Jan hatten wir eigentlich gerne dabei gehabt, also Jan, den ursprünglichen Organisator, gemeinsam mit ein paar anderen Leuten aus Hamburg, der die Techbikers, ich glaube vor 6 Jahren mittlerweile, ne, ins Leben gerufen hat. Magst du uns vielleicht für ihn so ein bisschen erklären, was die Techbikers sind?
Ich glaube, es sind tatsächlich 7 Jahre, also wir schwingen uns dieses Jahr zum 7. Mal schon aufs Rad. Die Techbikers ist eine Idee, die 2012 damals in London auf dem Google Campus entstanden ist. Und es geht im Kern darum, die digitale Start-up-Szene, Entrepreneurs, Investoren, Vordenker, einfach die Szene zusammenzubringen und mit einer Tour auf dem Rad, es geht 3 Tage lang, circa 450 Kilometer von einem Start-up-Punkt zum anderen, wenn man es so nennen möchte, die Menschen zusammen aufs Rad zu bringen, um zu networken. Sich auf dem Rad auszutauschen, ist einfach eine komplett andere Art und Weise, als auf irgendeinem Event zusammenzusitzen, auf einer Konferenz zusammen zu sein, sich irgendwo zu mieten. Ich glaube, die Erfahrung, die sportliche Herausforderung gemeinsam anzunehmen, Und einfach irgendwie die 5 bis 8 Stunden zu zweit nebeneinander herzufahren auf der Straße, gibt eine ganz tolle Perspektive, miteinander in Kommunikation zu treten und ja eine andere Art von Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes miteinander zu machen. Das ist der eine Gedanke, Networking. Und das Ganze kombiniert mit einem sozialen Gedanken, gemeinsam ein Projekt zu unterstützen, Geld zu sammeln, um in diesem Fall Menschen auf, in anderen Ländern der Erde, auf anderen Teilen der Erde auch aufs Rad zu bringen und zu mobilisieren. Also die Connection ist hier ganz klar das Fahrrad und Mobilisierung. Und so sind die Techbikers, das Orga-Team der Techbikers vor 6 Jahren auf uns zugekommen, World Bicycle Relief, ob wir das gemeinsam machen wollen.
Arnulf, wenn du bist, glaube ich, das dritte Mal dabei, ne? Mhm. Wenn du darüber nachdenkst, was ist daran anders? Also Lena hat es ja gerade so ein bisschen gesagt, man trifft sich auch auf Events und man redet dort miteinander. Was ist sozusagen so dieses Spezielle? Was ist das andere, wenn man, was Lena gerade auch schon sagte, 5 bis 8 Stunden nebeneinander herfährt? Was macht das aus?
Also das funktioniert ja auf sehr vielen Ebenen. Fangen wir mal bei dieser Ebene, weil du sagst, man fährt nebeneinander her. Also für alle, die es vielleicht sich nicht vorstellen können, wir sind das 40 Leute. Wir würden gewaltig eine Straße blockieren, tun wir ehrlich gesagt auch. Und damit das irgendwie gut klappt, fährt man in so einem Peloton, also nah beieinander. Was übrigens cool ist, wenn du nicht der Erste bist, hast du eine Menge Windschatten und hast wirklich viel Luft, obwohl du schnell fährst, um auch sich unterhalten zu können. Und was man ja immer merkt, wenn Leute sich treffen, ohne so eine ganz harte Agenda für den Moment, öffnen sich die Köpfe. Und gerade wenn du jetzt irgendwie 7, 8 Stunden nebeneinander herradelst und man wechselt auch mal, hast einen anderen Gesprächspartner neben dir, dann bist du agendafrei, würde ich mal sagen. Zu Beginn hat die jeder und jeder will irgendwas erreichen und mal erzählen und mal eine Frage stellen. Aber das erschöpft sich dann und dann bleibt quasi, ich würde mal sagen, der Mensch über. Und das ist einfach echt toll, weil du dann die Leute richtig gut kennenlernst und auch alle so quasi gleichzeitig aufmachen. Und das ist einerseits mal wirklich erholsam, ich finde das fast wie Urlaub, weil man hat ja sonst im Berufsalltag immer eine Agenda, immer einen Zeitplan, immer einen Halbstundenrhythmus mit Terminen und immer will irgendeiner was erreichen und du kommst eigentlich nie darüber, du kommst nie dazu, dir die richtigen Fragen zu stellen, weil du manchmal für die falschen Fragen vielleicht versuchst, die richtigen Antworten zu finden. Und das ist schon mal das Erste, was funktioniert und das natürlich mit neuen Leuten aus anderen Branchen zwar, aber trotzdem mit der Gemeinsamkeit, natürlich des Fahrradfahrens, aber da kann man sich auch nur so lange drüber unterhalten.
Da kann man sich auch 3 Tage drüber unterhalten.
Ja, aber irgendwann alle Ritzel und das erschöpft sich dann, würde ich mal so sagen. Nein, das Spannende ist eigentlich, dass eben Tech-Bikers, wir sind auch Teil dieser Tech-Community, also Direktbank bist du halt nur virtuell unterwegs, wie andere Startups auch. Und du siehst dort teilweise andere Unternehmen deiner Größe und deines Reifegrads vielleicht, aber du triffst auch Startup-Gründer. Und das bereichert einfach gerade diese Offenheit, nachdem man den Kopf aufgemacht hat, die Perspektive. Und was ich aber eigentlich viel wichtiger finde, weil das könnte ich auch machen, wenn ich am Wochenende Radfahren gehe, für viele Leute, also zumindest für mich, ist ja immer die große Frage, was machst du mehr als die reine Arbeit? Und gerade weil man in diesem Hamsterrad, den man so drinsteckt, immer super beschäftigt ist, finde ich den Übergang, sich zu engagieren, für mich echt schwer. Ja, und deswegen ist es immer leicht zu sagen, vielleicht überweise ich mal eine Spende und dann drückst du auf den Knopf und dann ist irgendwo Geld hingegangen und dann war's das. Und es macht einen riesen Unterschied, ob du irgendwo 10 Euro hinüberweist oder 134, um dann eben in Afrika jemanden ein Fahrrad kaufen zu können, damit er irgendwie zur Arbeit kommt oder zur Schule. Es macht echt einen Unterschied, ob du 134 Euro überweist oder ob du dir überlegst, da ist eine junge Frau in Sambia, die kriegt dieses Fahrrad, die kann damit die 10, 15 Kilometer zur Schule zurücklegen, die kann damit auf einmal Bildung erhalten und einen Beruf finden, die kann in ihrem ganzen Dorf die Infrastruktur helfen, mit zu verändern, einen Grundlebensstandard erhöhen. Also das hat einfach eine ganz andere Wirkung, weil du dich viel mehr mit der Breite dieses Themas befasst. Und ich würde das ohne so ein Event mich deutlich schwerer tun, das hinkriegen zu können. Und das ist für mich das Faszinierende.
Lena, bevor wir gleich dazu kommen, was ihr mit World Bicycle Relief macht, Arnulf hat ja gerade einen schönen Bogen geschlagen, ich immer super, super interessant finde, so am ersten Abend ist es ja meistens, wo man muss erstmal so ein bisschen sich so zusammengrooven, weil da immer neue Leute dabei sind. Das kriegt Jan ja auf eine super Art und Weise hin, seine Mischung hinzubekommen zwischen ein paar Menschen, die sich kennen und immer wieder neuen Leuten, neuen interessanten Leuten. Das dauert immer so ein bisschen, finde ich jedenfalls. Lena, aber für dich wahrscheinlich ist das viel einfacher, weil du so super offen bist. Aber für ein paar Leute ist es, glaube ich, manchmal so ein bisschen kennenlernen. Aber dann finde ich das unglaublich Interessante, wie spätestens am zweiten Abend, klar, alle fahren Fahrrad und alle haben auch ein bisschen Ehrgeiz. Das kommt ja irgendwie auch immer so ein bisschen dazu.
Sportlichen Ehrgeiz.
Sportlichen Ehrgeiz, dass man dazwischen auch mal ein bisschen schneller Fahrrad fährt, aber das meine ich gar nicht. Sondern wie dann der Ehrgeiz entsteht, dass die Leute es schaffen wollen, wirklich Fundraising zu betreiben. Also wirklich ihre Freunde, ihren Freundeskreis davon zu überzeugen, wirklich dann das, was du gerade beschrieben hast, die 134, 145, wie viel Euro auch immer für ein Fahrrad, irgendwie auch dann den Leuten aus den Rippen zu leiern. Das ist ja in Deutschland ehrlich gesagt nicht ganz so leicht, auch nicht ganz so typisch. Das
ist nicht so üblich vor allem.
Ne? Genau, also nicht typisch, nicht üblich, dass man wirklich seine Freunde, seinen Bekanntenkreis um Geld bittet. Nicht für einen selber, sondern wirklich für eine Sache. Und Lena, das habt ihr wahrscheinlich in anderen Ländern, ist es wahrscheinlich anders, aber in Deutschland kennt man das eigentlich nicht so in der Form. Ne?
Ja, stimmt.
Dass, dass da irgendwelche Leute mit einer Blechdose rumstehen und Geld sammeln, das ist ja irgendwo in anderen Ländern viel, viel normaler.
Na, und es ist auch spannend, was du dafür tun musst.
Ja.
Also einfach nur deinen besten Freunden sagen, hier ist ein Link, drück mal drauf und spende Geld, klappt halt überhaupt nicht. Du musst dir einen Grund überlegen. Du musst sehr authentisch rüberbringen, dass du selber daran auch glaubst. Ja? Und das, dieser Leistungsdruck, gebe ich ja schon recht. Also ich habe letztes Jahr angefangen mit 0 Euro auf der Uhr, also Spenden. Und das hat mich total nervös gemacht. Und dann bin ich aber auch völlig ausgerastet. Das hat dann auch wirklich was gebracht. Ich glaube, danach haben ein paar Leute mich auf Facebook irgendwie unliked oder unfriended. Aber das ist schon mal wirklich spannend, sich für so eine Sache eben einsetzen, weil du machst es nicht anonym aus der Deckung heraus, sondern du stellst dich hin und sagst deinen ganzen besten Freunden und Bekannten, das ist das, was ich tue. Ich glaube daran, du musst dich rechtfertigen, warum nicht irgendwas anderes und es ist jetzt ein Fahrrad das Erste, was die Welt braucht und warum macht ihr das bei einer Beratung selber? Und damit wirst du eben Teil von der Geschichte. Und das ist was, du bist halt richtig involviert und nicht nur irgendwo beteiligt.
Ja, das finde ich halt irgendwie
das
auch.
Das ist auf jeden Fall die, also das Spannende am Fundraising an sich, die Psychologie, die so dahinter steht. Ne? Und für jeden, der das erste Mal macht, ist das eine absolute Hürde. Also war bei mir auch so. Ich habe auch die Organisation selbst so kennengelernt, weil ich selbst Fundraising auf dem Fahrrad gemacht habe. Aber die Psychologie des Gebens einerseits und des Fragens ist eine ganz interessante Selbsterfahrung, genau wie du gerade gesagt hast, Arnold. Und da bin ich, muss ich echt sagen, also diese Gruppe von den Tech Bikers, die einerseits fast schon alt eingesessen ist und andererseits eben auch immer neue Teilnehmer jedes Jahr dabei hat, ist unglaublich zu beobachten, wie sich das über die Jahre entwickelt hat einerseits, aber auch was für ein Wahnsinns-Commitments plus den Ehrgeiz, wie André zu Anfang schon sagte, in der Mischung so entwickelt hat. Ja. Und das ist jedes Jahr besser geworden. Also ich bin einfach total überwältigt. Für uns eine der größten Spendenaktionen, die wir für World Bicycle Relief in Deutschland oder Europa überhaupt machen. Das Ergebnis über die Jahre hinweg einfach überwältigend. Aber nochmal zu dem Fundraising an sich. Also einerseits der Begriff, gut, uns allen sagt das was, aber so im allgemeinen Verständnis der Deutschen muss man es auch einfach noch oft erklären. Es ist definitiv in Amerika oder in UK sogar auch komplett alltäglich, dass, glaube ich, jeder, der einen Marathon läuft oder der irgendwie eine sportliche Challenge annimmt, das auch mit einem Fundraising für irgendeine Hilfsorganisation verknüpft. In Deutschland kommt es immer mehr, muss man sagen, aber es braucht auch oft noch Erklärungsbedarf. Und dann ist es tatsächlich so, es kommt darauf an, irgendwie mit Herzblut natürlich dabei zu sein und natürlich auch die Geschichte in diesem Fall von World Bicycle Relief zu erzählen. Aber im Endeffekt ist das, was man in sein Netzwerk rausgibt, Freunde, Bekannte, natürlich auch das ganze Business-Netzwerk, was dahinter steht, was auch sehr ganz andere Möglichkeiten hat, mit Spendenbittungen umzugehen und das Ganze schön abzusetzen, die spenden in erster Linie wegen dir, weil sie dich toll finden, weil sie deinen Einsatz bewundern, weil sie sagen, wow, die setzen sich hier 3 Tage aufs Fahrrad und schwitzen hier für Kids in Afrika, damit die sich auch aufs Fahrrad setzen können. Und die finden aber in erster Linie dich als Person gut, das, was du machst, und die vertrauen dir. Und dann kommt der zweite Schritt dahinter, dass man noch eine tolle Story erzählen kann, die definitiv auch erzählenswert ist, aber das ist so die Psychologie, die dahinter ist.
Ich finde es auch erstaunlich, ich finde, es vermittelt einem ein anderes Gefühl für den Wert des Geldes. Du hast ja in so einem Geschäftsumfeld immer mit Projekten und großen Zahlen zu tun. Und ich war wirklich beeindruckt, als ich die ersten 1.000 Euro gesammelt hatte. Wenn du das mal privat machen musst und du hast wirklich deine Verwandten und deine Mutter und deine Brüder und deine Freunde gefragt, ob sie 50 Euro spenden, das ist ein weiter Weg, bis du bei 1.000 Euro bist. Und das ist auch ein weiter Weg, wenn dann über 40 Leute zusammen ein paar 10.000 Euro zusammenkriegen, da bist du echt stolz drauf und dann denkst du am nächsten Morgen, wenn so der normale, das normale Geschäft wieder losgeht, das gibt einem wirklich gute Erdung, vor allem was man auch mit dem Geld ja erreichen kann. Im Vergleich. Da bist du einem bewusst, in welcher Blase man eigentlich drin
ist. Ich finde es eigentlich super interessant. Also die Summe ist natürlich eigentlich immer das Wichtigste, ne? Also wie viel Geld zusammenkommt. Aber worauf ich eigentlich viel mehr gucke, wenn ich so über das Thema Fundraising nachdenke, wie viele Menschen haben gespendet? Mhm. Also weißt du, wie viele Leute hast du aktivieren können, in Anführungszeichen, wie viele Leute hast du erreichen können, wie viele Spenden sind es gewesen? Ich habe es jetzt gerade mal irgendwie geguckt bei mir, das waren glaube ich jetzt 23 und ich finde das irgendwie 23 Menschen davon zu überzeugen, dass sie halt das tun, dass sie, wie Lena es gerade gesagt hat, eigentlich dir vertrauen, dass du mit diesem Geld was Richtiges machst, das ist schon irgendwie echt gar nicht so wenig. Also mit 23 Menschen, meine, überleg mal, wie viele enge Freunde hast du? Das sind keine 23.
Und dann ist auf einmal diese Hürde des ersten Fragens, ne, wo man sich vielleicht noch ein bisschen unwohl mitfühlt. Aber wenn man dann so ein Feedback sieht, dann pusht es einen selbst auch. Ne? Also das ist zumindest auch so meine eigene Erfahrung geworden. Und das fühlt sich einfach toll an. Man merkt, dass man echt was bewegen kann, obwohl man gar nicht selbst irgendwie die 1.000 Euro gegeben hat, sondern einfach nur aktiv ist und sich einsetzt und ein Engagement einbringt. Ja.
Lena, sag mal ganz ein bisschen, was, also nicht was wir tun, sondern für wen wir das tun. Also das kannst du keiner besser als du zu erzählen, was World Bicycle Relief ist und vor allen Dingen, was ihr dort macht, da wo du gerade vor allen Dingen bist in Sambia.
World Bicycle Relief ist eine Fahrrad-NGO. Wir sind global aufgestellt mit Fundraising-Büros in Amerika, Europa, Australien. Und dann aber vor allen Dingen mit dem Fokus auf unsere afrikanischen Büros, wo wir mit vor allen Dingen den afrikanischen Teams arbeiten. Es geht ums Fahrrad, das ist, glaube ich, klar. Wir haben als Organisation selber ein Fahrrad entwickelt, das sogenannte Buffalo-Fahrrad, was für die Bedingungen hier vor Ort, so den Straßengegebenheiten, die wir in ganz Europa, glaube ich, kaum kennen, den Umwelteinflüssen, aber auch dann den Bedürfnissen der Menschen ausgelegt ist. Also es ist ein sehr robustes Stahlfahrrad, deswegen auch der Name Buffalo, vor allen Dingen, um stark zu sein und um transportieren zu können. Es hat eine Kapazität von 100 Kilogramm auf einem speziell designten, auch aus Stahl gefertigten Gepäckträger. Es geht einfach nur darum, hier zu überleben und nicht kaputt zu gehen und vor allen Dingen besonders wartungsarm zu sein, keine besonderen Teile dran zu haben, mit einfachen Werkzeugen reparieren zu sein. Also das ist die Idee dahinter. Und World Bicycle Relief an sich als Organisation ist eigentlich auch aus der Fahrradindustrie entstanden. Unser Gründer FK Day ist auch einer der Mitbegründer von SRAM. Das sagt einigen Fahrradbegeisterten unter uns vielleicht was. Ein großer Komponentenhersteller. Und der hat sich damals nach dem Tsunami, an den wir uns alle erinnern, in Südostasien vor Ort aufgehalten und wollte eigentlich spenden mit dem Unternehmen SRAM und einigen anderen größeren Brands aus dem Fahrradbereich, hat sich vor Ort umgeguckt, in Sri Lanka war das, und schnell gemerkt, was hier wirklich für Wiederaufbau nötig ist, ist Mobilität. Die Leute brauchen Transportmittel, die müssen wieder von A nach B kommen, um ihre Dörfer an den Küstenstreifen wieder aufzubauen. Straßen waren kaputt, Autos gab es eigentlich keine. Also hat er gedacht, ey, ich kann hier viel mehr erreichen, wenn ich das tue, was ich wirklich gut kann, nämlich Fahrräder hier hinzubringen, anstatt Care-Pakete zum Beispiel zu unterstützen oder was auch immer. Und das hat wahnsinnig eingeschlagen. Damals, in 2005 war das, da haben 24.000 Räder angekauft in Indien und dann in Sri Lanka gespendet. Und nach nur 6 Monaten oder so kamen die ganzen großen Hilfsorganisationen zurück zu ihm, als er wieder back to business war in Chicago, dass der Impact, den sie durch einfache Fahrräder gesehen haben, einfach überwältigend war, dass die Menschen auf einmal wieder ihre alten Dörfer erreicht haben, Kinder wieder zur Schule gehen konnten und die Materialien vor allen Dingen transportiert werden konnten, und haben ihn ermutigt, das Ganze in Afrika aufzubauen. In Afrika ist, also vor allen Dingen im ländlichen Afrika, hier in den Ländern südlich der Sahara, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, sterben einfach Menschen tagtäglich an nicht vorhandenen Transportlösungen. Dadurch, dass sie nicht ins Krankenhaus kommen, dadurch, dass sie nicht den Zugang zu sauberem Wasser haben, dadurch, dass, dass sie Distanzen nicht überbrücken können, stagniert Entwicklung. Oder ja, man kann wirklich sagen, Menschen sterben deshalb. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass er damals gesagt hat, okay, ich gucke mir das Ganze vor Ort an. Hat sich dann umgeschaut, gibt es im Markt irgendein Fahrrad, mit dem wir arbeiten können? Hat dort nach, ich glaube, bestimmt 6 Monaten intensiver Recherche, und da sprechen wir von jemandem, der wirklich in der Fahrradindustrie zu Hause ist, festgestellt, okay, für diese Bedürfnisse, für die Menschen im ländlichen Afrika gibt es eigentlich keine Fahrradlösung, und hat sich entschieden, mit einigen Ingenieuren zusammen das Buffalo selbst zu entwickeln. Und seitdem, das war jetzt 2006, 2007, haben wir die ersten Buffalo-Räder hier draußen und sind sehr nah an den Menschen, also an den Endnutzern dran. Haben so Testgruppen, von denen wir regelmäßiges Feedback bekommen, haben das Fahrrad ständig weiterentwickelt. Wir arbeiten dann nur mit einem Modell. Dieses Modell ist darauf ausgelegt, dass das Kindern, genauso wie Erwachsenen, Frauen und Männern, passt sozusagen. Es ist ein 26-Zoll-Rad, alles, wie gesagt, aus Stahl gefertigt. Und das Rad wird einerseits in Hilfsprogramme übergeben. Wir haben ein eigenes Hilfsprogramm für Bildung. Das ist das, wo auch die Techbiker-Spenden jetzt reingehen. Es geht alles in Bildung für Kinder im ländlichen Sambia. In diesem Jahr unterstützen wir auch zum ersten Mal eine ganz spezielle Schule, so dass wir quasi den Impact, den die Techbikers-Gruppe kreiert, auch über die Jahre nachvollziehen können und genau wissen, wo das Geld hingeht. Das Bildungsprogramm ist so aufgebaut, dass die Kinder, die am weitesten von der Schule weg wohnen, also da sprechen wir wirklich von 10 bis 15 Kilometern teilweise, dass die Räder bekommen, um den Schulweg täglich zu meistern. Das ist einfach das große Problem, dass viele Kinder entweder gar nicht in die Schule gehen oder nur unregelmäßig in die Schule gehen, wenn sie so weit laufen müssen zu Fuß. Meistens, ich war gestern gerade wieder hier in einem Dorf unterwegs und habe ein Mädchen verfolgt, haben eine Fernsehproduktion gemacht. Da ist man morgens um 4 Uhr und muss schon das erste Wasser geholt haben. Dann gibt es den Abwasch, dann müssen die kleinen Geschwister versorgt werden. Dann versucht man, sich noch kurz zu waschen. Und dann geht es ab in die Schule. Und zwar morgens um 5:30 sind wir losgelaufen. Es ist noch dunkel, um diesen Schulweg einfach hinzubekommen. Ja, um 7 dann irgendwie einigermaßen pünktlich in der Schule zu sein. Da hat sie aber noch kein Frühstück gehabt. Da ist noch kein Tee oder Kaffee getrunken worden oder irgendwas, sondern es ist alles nur darauf ausgelegt, irgendwie pünktlich zu kommen. Und da kann man sich vorstellen, das Mädel, mit dem wir gelaufen sind, die war fertig. Die war einfach nur müde, als wir in der ersten Stunde morgens saßen. Und wie soll man da noch irgendwie qualitative Bildung erhalten? Also wie soll man noch dem Unterricht folgen und mit dem Geist dabei sein? Das ist einfach die große, große Herausforderung. Distanz ist einerseits die Hürde überhaupt für den Zugang zu Bildung. Und dann, wenn man die Distanz aber schafft, wie soll dann die Qualität von Bildung noch sichergestellt werden? Also da greift das Fahrrad rein als ganz, ganz simple Lösung, indem man easy zur Schule fährt. Das sind immer noch 10 Kilometer, die man über Sandwege und Hügel und Stock und Stein irgendwie zurücklegen muss. Aber es macht einen riesen Unterschied, weil man einfach die Hälfte der Zeit mindestens eingespart hat und einen klaren Kopf hat und dabei vielleicht noch Spaß hat. Das sehe ich auch immer wieder, den Spaß, den Fahrräder den Kindern bringen und für Mädels vor allen Dingen das Empowerment, was dadurch losgetreten wird, dass sie dass sie genauso wie Jungs unterwegs sein können. Also in dem Programm werden zum Beispiel 70% der Räder immer an Mädels übergeben und der Rest an Jungs, weil sie einfach eine Doppelbelastung in den Haushalten oft haben oder meistens diejenigen sind, die als erstes aus der Schule genommen werden, wenn die Familie es nicht schafft, das Schulgeld für alle Kinder aufzubringen. Oder ja, Mädels einfach viel mehr wert sind, wenn man sie für die Aufgaben zu Hause oder auf dem Feld mit einspannt und die Jungs zur Schule schickt und die Mädels dann früh verheiraten kann. Da kriegen die Familien dann Geld dafür. Das ist alles ein großes Problem. Wir machen es über Verträge. Klar, dass jedes Rad, was an ein Kind übergeben wird, in allererster Linie für Bildung eingesetzt wird. Und somit ist es quasi ja ein Incentive, was die Familie bekommt, wenn das Kind die Schule abschließt. Es ist so geregelt, das ist erstmal quasi eine Leihgabe von der Community. Es wird überwacht auch von einem lokalen Komitee, was von uns ausgebildet wird, dann aber die Verantwortung für das gesamte Programm übernimmt. Das ist ein ganz wichtiges Thema hier, Eigenverantwortung in den Communities selbst. Und wenn das Kind die Schule abschließt, dann geht laut diesem Vertrag das Fahrrad in den Besitz über. Vorher ist es quasi eine Leihgabe.
Die Familie sozusagen, ja?
Genau. Dann geht es in die Familie und dann können sie von unserer Seite zumindest auch machen, was sie damit machen, was sie wollen. Davor muss allerdings klargestellt werden, an jedem Tag, an dem Schule ist, wird das Rad auch für die Schule eingesetzt und es ist nicht der Daddy, der damit in den nächsten Pub fährt und oder Ware zum Markt bringt oder was auch immer. Natürlich, es ist auf 1000 Leveln, bringt es ja eine ganze Familie weiter, aber in dem Bildungsprogramm ist es wichtig, dass es für die Schule eingesetzt wird. Wir haben daneben, damit starten wir gerade mit eigenen Healthcare-Programmen für den Bereich Gesundheit, wo sogenannte Volunteer Healthcare Worker mit Rädern weit entlegene Patienten in den Dörfern erreichen können. Das ist aber bisher vor allen Dingen so gewesen, dass andere Hilfsorganisationen die Räder von uns gekauft haben und für solche Programme eingesetzt haben. Also ob das im Bereich Landwirtschaft oder Gesundheit oder Wasser oder was auch immer ist, natürlich in allen Bereichen, aus allen Perspektiven ist ein Rad wertvoll im ländlichen Afrika. Das ist aber über unseren Social Enterprise Arm geregelt. Und da komme ich kurz zu unserem Organisationsmodell, was sich als innovative Lösung in diesem Bereich echt bewährt hat über die letzten Jahre. Wir haben als komplettes Non-Profit angefangen und Räder gespendet, eben mit Spenden aus Europa und Amerika für das Bildungsprogramm. Aber durch die große Nachfrage sind wir zu dem Punkt gekommen, okay, es lohnt sich total, die Räder auch zu verkaufen. Es ist das einzige qualitative Rad hier in diesen Märkten, muss man echt dazu sagen. Es gibt sonst kein anderes Rad, was diesen Bedürfnissen entspricht. Und haben einen Social Enterprise Arm aufgebaut in 2008 und eine eigene Dealerstruktur, eine eigene Shopstruktur, Mechaniker ausgebildet, um die Räder hier in den Ländern einerseits an Privatpersonen oder kleine Firmen, Unternehmen zu verkaufen, aber hauptsächlich muss man echt sagen, unsere Hauptabnehmer sind andere Hilfsorganisationen, die die großen Stückzahlen kaufen für ihre eigenen Hilfsprogramme, um die Räder einzusetzen. Und der Profit, den wir dadurch generieren, der geht zurück an World Bicycle Relief als Non-Profit und wird zu 100% zurück in die Hilfsprogramme gespeist. Somit machen wir uns mehr und mehr und mehr unabhängig von externen Spenden und nutzen quasi die eigene Kraft aus den Ländern, die eigene Kaufkraft in den Ländern, die eigentlich schon vorhanden ist, den sozialen Aspekt auch mitzufinanzieren. Das langfristige Ziel von World Bicycle Relief als Hilfsorganisation ist eigentlich, dass wir uns irgendwann komplett darüber finanzieren können. Also dass der Verkauf der Räder hier in den Ländern mit einer verbesserten Infrastruktur, Dealerstruktur mit in die sozialen Programme geht. Das wäre echte Entwicklung.
Wie viele Buffalo Bikes gibt es bisher? Weißt du das?
Ja, weiß ich ziemlich genau, weil wir aktuell eine Kampagne fahren, gerade jetzt im Juni, wenn TechBikers dann auch läuft. Wir sind kurz davor, die 500.000 zu erreichen. Das ist das Ziel bis Ende Juni. Aktuell sind wir, ich glaube, irgendwas über 450, 60.000. Und wir wollen in diesem Jahr noch die 500.000 Buffalo-Räder ausgeliefert haben.
Du hast mir kürzlich mal irgendwann erzählt, ich glaube, es war Rihanna, ne? Die irgendwie die Idee hatte, auch Räder nach Afrika zu bringen. Ne? Erzähl doch bitte mal ganz kurz die Geschichte, weil ich echt unglaublich.
Ja. Ja, ist jetzt, glaube ich, schon eineinhalb Jahre her oder so. Rihanna war auf PR-Kampagne in Malawi, war das, glaube ich, unterwegs und hat mit den süßen schwarzen Kinderaugen dort in Schulen zusammengesungen und so und sich so ein paar Sachen angeguckt. Und dann war sie auch vollkommen überwältigt davon, wie viele Kilometer die Kids zur Schule laufen jeden Tag. Und kam auch auf die innovative Idee, den Fahrrädern zur Verfügung zu stellen. Und ich hatte uns 8.000 Räder damals angekauft. Und das waren ja einer der Shared Bike Systems, die wir auch in Berlin zu unter anderem mal gesehen haben. In den letzten Jahren, diese OFO-Bikes hatte sie angekauft und dann an die Kinder einfach quasi in die Schulen gegeben, ohne Konzept, ohne Struktur, ohne Programmarbeit drumherum und sich keinerlei Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn die ersten Teile davon kaputt gehen, wer die reparieren kann, in was für einem Terrain die Räder eingesetzt werden und so weiter. Wir sind, als wir das mitbekommen haben, als Organisation aktiv auf sie zugegangen und auch auf die chinesische Organisation, mit der sie das zusammen gemacht hat, zugegangen und haben gesagt, wir haben eine etablierte Lösung dafür. Wir haben die Erfahrung, wir arbeiten sogar selber in Malawi, wir bieten euch die Unterstützung an, das zusammenzumachen. Das haben sie damals dankend abgelehnt. Ich glaube, es war dann jetzt nur ein halbes Jahr später, nachdem die Räder ausgeliefert waren, dass sie natürlich kaputt gegangen sind, dass keiner Ersatzteile dafür hatte, weil die hier einfach in den Märkten nicht verfügbar sind. Und die Räder dann irgendwo in der Gegend rumlagen und dann sind sie kleinlaut auf uns zugekommen und haben wieder an die Tür geklopft und gefragt, ob wir dann helfen könnten, da ein bisschen Aufbauarbeit zu machen und wenigstens Mechaniker zu schicken, um die Räder zu reparieren. Ja, das ist leider ein trauriges Beispiel davon, dafür, wie gut gemeinte Hilfe oftmals nicht so gut oder zumindest nicht langfristig und nachhaltig ankommt. Ja.
Also das heißt, das Komplettkonzept, also vom was machst du damit, wie schaffst du auch möglicherweise Reparaturen an die Räder, also den Service gedacht?
Es ist so wichtig. Alles andere bringt nichts.
Ja, okay.
Genau. Also, und da haben wir auch selbst so viel gelernt über die letzten Jahre. Also was die ganze Programmarbeit und die Strukturen drumherum angeht, nur so können wir nachhaltig sein. Ja.
Sag mal, wenn wir mal ganz kurz nochmal darauf gehen, was machen wir dieses Jahr? Also jetzt haben wir gehört, TechBikers ist einer von denen, von den größeren Organisationen, die euch da unterstützen. Und wir wissen jetzt, was World Bicycle Relief macht. Wir wissen ein bisschen, warum die DKB mitmacht. Wir wissen ein bisschen, dass wir alle in so einen Ehrgeiz verfallen, wenn es dann ums Fundraising geht und was uns ein bisschen über die Psychologie des Fundraisings erklärt. Was machen wir denn dieses Jahr eigentlich? Was machen die TechBikers? Von wo nach wo fahren wir? Mal ein paar Fakten.
Ja, es geht in schönen Rügen los. Und das haben wir noch nie gemacht. Wir haben ja viele Strecken von Hamburg nach Berlin, von Prag nach Berlin, Posen, Berlin gehabt in den letzten Jahren. Und wir wollten echt nochmal eine ganz neue Strecke machen und dieses Jahr uns entschieden, aus dem Norden loszufahren und in Rügen zu starten, was jetzt keine größere Stadt, keine Start-up-Szene an sich selbst beinhaltet. Aber wir freuen uns riesig darauf. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Geschichte. 450 Kilometer sind es, glaube ich, an 3 Tagen. 40 Teilnehmer haben wir dieses Jahr. Worüber wir uns total freuen, ist, dass wir eine gute Anzahl von Frauen dabei haben. Das ist auf dem Rennrad ja öfter schwierig. Also ich gehe das selbst die letzten Jahre so. Als Rennradfahrende Frau freut man sich immer über jedes einzelne andere Mädel, was so dabei ist. Also da sind wir echt happy, dass es geschafft haben, da die Frauenanzahl ganz gut aufzustocken. Ich glaube, es sind 8 Mädels. Also es gab noch mal ein bisschen hin und her in den letzten Tagen, deswegen möchte ich jetzt gerade nicht lügen, wie viele wir da insgesamt sind. Aber ja, da freue ich mich besonders drüber. Und ich glaube, ja, es ist das 7. Mal, dass wir fahren. Also da ist in den letzten Jahren schon einfach unglaublich viel zusammengekommen. Also es ist so eine sehr enge Beziehung zwischen Tech Bikers und World Bicycle Relief geworden, die stetig weiter wächst. Das ist wirklich toll zu sehen.
Und das Ganze findet halt in 2 Wochen. Ne? Also 2 Wochen haben wir sozusagen jetzt noch Vorbereitungszeit, um Fundraising zu betreiben, um dann in die harte Phase zwischen dem 21. und 23. zu gehen. Das heißt, einige der Hörer, die hier irgendwie den Podcast hören, werden wahrscheinlich dann von verschiedenen Leuten angesprochen werden, auf WhatsApp und auf Facebook und wo auch immer und zum Spenden aufgefordert werden. Also wer dabei sein wird, das kann man auch auf der Fundraising-Seite, die wir verlinken werden, nochmal natürlich sehen. Und da sind, glaube ich, eine ganze Menge Leute dabei, die auch die Hörer hier kennen. Und da müsst ihr euch einfach entscheiden, wem ihr eure Spende gebt. Ja, also ob es denn Arnulf mit seinem DKB-Team ist. Ihr macht das ja ein bisschen ungerecht, wie ich finde. Ihr sammelt ja zu dritt in einen Pott rein.
Thilo Hacke, Tobias Mayer. Naja, du musst Folgendes sehen. Wir machen das natürlich auch noch intern. Also unser Fundraising ist natürlich sehr viel auch die Kollegen. Das ist auf dem Internet rauf und runter geputzt. Und da wäre es total komisch, wenn wir gegeneinander antreten würden.
Es war gestern auch irgendwie, ich glaube, in unserer WhatsApp-Gruppe. Also auch jemand meinte irgendwie so gegeneinander. Es geht ja nicht ums Gegeneinander, ne? Sondern es ist ja einfach wirklich nur, es geht ja um die Summe als solche.
Ja, und noch viel wichtiger, Lena, das ist eben ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das wirklich Wichtige auch in der, wenn man jetzt mal die heutige politische Situation anguckt, diese Nachhaltigkeit ist eigentlich, um das es wirklich geht an der Stelle. Die Nachhaltigkeit, dass ihr Räder bereitstellt, mit denen Leute nachhaltig ihre Bildung und vor Ort arbeiten können. Es ist den Menschen heute einfach nicht mehr egal. Auch uns als Bank nicht. Also ich bin auch bei der Bank, weil die eben, wir sind einer der größten Finanzierer von Photovoltaikanlagen in ländlichen Regionen. Ja, wir bauen Kindergärten, Schulen, Kläranlagen, also alles, was du irgendwo brauchst, damit Leute in die Lage versetzt werden, ihre Lebensqualität bessern zu können an der Stelle. Und was da einfach super reinpasst, ist, dass du so ein Projekt hast mit einem sozialen Engagement, was eben auch wieder um Nachhaltigkeit geht, über den eigenen Tellerrand hinaus. Und das ist das wirklich Wichtige dabei. Und da gibt es einfach, also das machen wir alle gemeinsam und das ist, glaube ich, unser interner Sport. Daraus ist das eigentlich total egal. Es landet ja auch alles im gleichen
Topf. Ja, genau, das ist ja das Gute. Und wir haben jetzt sogar, ich meine, das kann man vielleicht auch noch sagen, es gibt ja auch einige Unternehmen, die dabei sind, die dann nachher auch nochmal das Geld, was ihre Mitarbeiter sozusagen reinwerfen, doppeln. Ne? Und das haben wir auch schon mal, ehrlich gesagt, ein bisschen taktisch genutzt, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
Ja, das stimmt. Vielleicht an der Stelle nochmal auf diese Zahl von 134 Euro, die ihr zu Anfang schon ein paar Mal angesprochen habt. Das ist die exakte Zahl, die Euros, die wir brauchen, um ein Fahrrad zu produzieren, zu montieren. Wir haben unsere eigenen Montageteams hier in den afrikanischen Ländern und dann in den Programmen zu übergeben. Also da verdient einfach niemand dran. Und das ist natürlich ein sehr einfaches Fahrrad, aber eben robust und trotzdem qualitativ. Und ja, also 134 Euro für ein komplett verändertes Leben im Endeffekt von einem Schulkind, aber auch von einer ganzen Familie, das ist unglaublich. Und das.
Und Lena, du untertreibst ein bisschen. Auf dem Ding kannst du eine Waschmaschine transportieren. Du hast ja letztes Jahr alles mitgebracht. Da sind wir, glaube ich, mit 3 Männern drauf gefahren und wir waren über die 100 Kilo. Also ich habe selten.
Okay, wir sprechen hier über die offizielle Lastenkapazität, ja.
Also das Ding ist ein Lastenrad. Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe mir das vorher, ich hatte dich ja auch gefragt, warum können wir nicht einfach irgendwelche 50 Dollar Billigfahrräder irgendwie reinkippen in die Länder, genau was du da eben erzählst von Rihanna. Als ich das Ding in der Hand hatte, wusste ich warum. Ja, das geht einfach nicht kaputt. Und das ist echt wichtig, weil die brauchen keine Fahrradmüllberge irgendwie.
Ja, nicht kaputt und vor allen Dingen auch, dass, wenn du das Fahrrad ansiehst, siehst du das ja auch, dass du das im Zweifel auch relativ einfach selber mal ganz kurz reparieren kannst. Also das sind da einfach so gemacht, dass du mit dem Schraubenzieher und mit dem Schraubenschlüssel einfach das meiste selber auf die Reihe bekommen kannst. Sag mal, wann fahren wir eigentlich mal die Tech-Bikers alle auf einem Buffalo-Bike?
Ja, das möchte ich sehen, ja. 450 Kilometer in 3 Tagen.
Schengel-Spiel,
also wir haben auch keine Gangschaltung mehr dran, weil das ist ja auch ein Teil, was kaputt geht gerne
hier. Ja, aber wenn es also kommt, von Rügen nach Berlin sind kaum Berge da drin, das kriegen wir schon hin.
Ja, du kriegst das hin, André. Ja, das weiß ich, dass du das hinkriegst.
Mach das.
Aber das muss man ja auch. Das ist ja auch das Schöne an den Techbikers. Ne? Wir sind ja eine total heterogene Gruppe, auch was die Leistungslevel angeht. Und es Es ist eine sportliche Herausforderung für manche mehr und für manche weniger, aber das steht auch nicht an allererster Stelle. Und es ist kein Race, das wollen wir auch immer wieder hervorheben. Ja. Es geht nicht darum, um die Wette zu fahren. Ja, es geht vielleicht ein bisschen darum, um die Wette zu fundraisen. Das ist ganz gut zu sehen. Aber auf dem Fahrrad selbst geht es einfach darum, als Gruppe diese gemeinsame Erfahrung auch mit unterschiedlichen Leistungslevels zusammen zu haben, morgens gemeinsam loszufahren und abends gemeinsam wieder anzukommen und die Strecke zusammen zurückzulegen und dabei gemeinsam diesen schönen großen Spendentopf zu füllen. Also es ist wirklich eine Wahnsinnserfahrung, wenn man am letzten Tag, wenn man dann am Brandenburger Tor einfährt, ne? Also was da so an Emotionen dann losgeht. Wenn ich jetzt nur drüber rede, sehe ich, dass ich meine Gänsehaut wieder auf den Arm habe. Also es ist eine Wahnsinnserfahrung.
Vielleicht muss man da ganz kurz noch nennen, weil es gibt ja jemanden, der sozusagen der Zeremonienmeister ist, ne? Der uns alle dann auch immer klar macht, dass es kein Race ist, auch wenn er so aussieht, als wenn er der geilste Racer vor dem Herrn ist. Aber
den man auch nicht überholen kann übrigens.
Den man nicht überholen kann, genau.
Nein, lieber erst gar nicht versuchen, ja.
Genau. Aber Volli ist natürlich echt ein Knaller, weil er das Ganze halt wirklich so auf eine unglaublich nette, aber auch sehr, sehr klare Art und Weise zusammenhält, ne?
Ja, also ganz tolle Führungsperson, muss man sagen, auf dem Rad. Das ganze Movement-Team, aber was er dann dabei hat, ohne die wäre das alles nicht möglich. Auch die jahrelange Unterstützer dieser guten Sache. Und Sicherheit spielt natürlich auch bei so einer großen Gruppe auf den Straßen eine Rolle. Ne? Und
der nimmt auch den Leuten die Angst. Also da muss man fairerweise sagen, die meisten, die es hören, sagen, was, 54 Kilometer, schaffe ich das? Also so ein Volli, also notfalls schiebt der auch mal ein bisschen, wenn es sein muss und zeigt dir, wie es geht. Das ist nicht nur die äußere Sicherheit, dass wir nicht überfahren werden durch auch eine Streckenauswahl, die einfach schon genial ist und Vorbereitung und Pause und sowas, sondern auch jeder einzelne, ja, wirklich, da waren ja Leute dabei, die waren, glaube ich, noch nie Fahrrad gefahren, irgendwie vor 2 Jahren.
Naja, nie Fahrrad gefahren nicht, aber halt noch nie mehr als 30 Kilometer am Stück oder sowas, ne? Also,
ja, also, genau. Und
ja, oder noch nie auf dem Rennrad gesessen auch,
ja. Dass die sich wohlgefühlt haben, das können wir schon vorher verdanken.
Aber ja, absolut. Also das meinte ich. Also dem muss man wirklich dafür danken. Also ich erinnere mich daran, als er das erste Mal dabei war oder als ich das erste Mal dabei war, dachte ich so, oh, was ist das für ein Typ? Weil das ist ja wirklich, das ist ja ein einziger Muskel, dieser Mann. Und das ist ja Wahnsinn, ja. Und wenn du dann neben dem Fahrrad fährst, denkst du, wow. Und wie der dann trotzdem diesen, also der sieht ja eigentlich aus wie Ehrgeiz pur, wenn du so willst, ja, und wie der genau das hinbekommt, das eben nicht in dieser Gruppe entstehen zu lassen, finde ich einfach immer wieder unglaublich. Also es macht er einfach auf eine ganz, ganz klare und trotzdem sehr charmante Art und Weise. Und ich glaube, die Kombination aus Jan, aus Volli, aus dir, und dabei muss man nochmal Lea auch nochmal ganz kurz danken, ne? Weil Lea, glaube ich, damals diejenige war, die das erste Mal in Deutschland gemeinsam mit Jan und August gerufen
hat. Ne? Mhm. Lea hat das Ganze eigentlich vom Google Campus in London nach Deutschland gebracht und TechBikers Deutschland damals gegründet. Und Jan ist mit ins Boot gesprungen. Lea ist dann selber auf große Reisen in die Welt gegangen, sodass Jan das Ganze ein bisschen mehr übernommen hat. Aber umso mehr freuen wir uns, dass sie dieses Jahr wieder mitfährt und uns unterstützt. Ja.
Gut, ihr Lieben, so, ich glaube, so langsam haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, die Leute werden hören, dass wir viel Leidenschaft dafür haben und viel Freude und sehr darauf freuen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir erreichen wollten, einfach mit diesem, ich sage nochmal, Sonderpodcast, ist eigentlich, dass die Menschen verstehen, wenn sie in den nächsten Tagen und Wochen von uns angesprochen werden, dass sie auch ihre Kreditkarte und ihren PayPal-Account zücken, also die DKB-Kreditkarte, ne?
Selbstverständlich.
Oder ihren PayPal-Account sozusagen offen machen und egal wen von uns an der Stelle einfach unterstützen, weil sie dann nämlich genau das unterstützen können, Lena, was du gerade eindrucksvoll dargestellt hast, nämlich nachhaltige, darf man das noch Entwicklungshilfe nennen? Nachhaltige.
Wir sagen Entwicklungszusammenarbeit, ja. Es geht wirklich um das Empowerment der Menschen selbst. Also wir wollen nicht nur als Helfer von außen kommen, sondern wir geben ihnen im Endeffekt ein Tool, mit dem sie sich selbst helfen können. Sie müssen selber in die Pedale treten, sie müssen selber aktiv werden, können selber mit einem Fahrrad vielleicht ihr Business aufbauen, zur Schule fahren, was auch immer. Es ist die Zusammenarbeit und im Endeffekt dann aber die Eigenverantwortung der Menschen hier vor Ort.
deshalb fragte ich, ob ich den Begriff überhaupt noch benutzen kann, weil ich merkte selber, dass er eigentlich nicht der richtige ist und deshalb, okay, endlich.
Gute Frage, ja.
Danke dir, dass du heute Morgen dabei warst und wir eine gute
Verbindung. Es war mir eine Freude. Ja, ich bin auch selbst ganz überrascht. Internet läuft gerade nicht und Stromausfall haben wir auch, aber unsere lieben Smartphones und Powerbanks überbrücken das alles mittlerweile.
Super. Lena, wir sehen uns alle dann in Berlin.
Ich freue mich.
Wir starten in den Räumen der DKB, Arnulf, ne?
Ja. Und da enden wir, glaube ich, dann auch noch
wieder. Nee, enden tun wir am Brandenburger Tor. Also wer sozusagen am 23. Juni, glaube ich, ne, und wahrscheinlich irgendwo so zwischen 17 und 18 Uhr am Brandenburger Tor irgendwie 40 etwas verrückte Radfahrer wahrscheinlich im DKB-Trikot sehen wird.
Glückliche Radfahrer mit einer riesen Spendenkommst, dank eures Beitrags.
Genau, und danach, auch denen nochmal Dank, geht's immer zu Axel Springer, ne, auf die Dachterrasse. Also da muss von Uli Schmitz, glaube ich, auch noch mal ganz kurz vielleicht erwähnen. Die sind das immer wieder ermöglichen, da auch echt eine nette Party und nettes Zusammenkommen am letzten Abend zu haben. Ne?
Ja, das ist wirklich der beste Ort, um zu feiern und die Beine etwas zu entspannen zum Schluss. Ja, danke, Uli.
Es gibt dann zwei Duschen im ganzen Raum für 40 Leute. Im ganzen Also immer eines der schönsten Erlebnisse. Da ist dann wirklich die Enge und die Beziehung, die über die Tage gewachsen ist, dann irgendwie auch sehr hilfreich, dass man dann irgendwie nach drei Leuten...
Aber sie wird auch ein bisschen beansprucht.
Ja, sie wird ein bisschen beansprucht manchmal, genau. Aber auch man freut sich
darauf. Ja, ja.
Nochmal danke dir und techbikers.de ist die Domain, wo jeder gucken kann, wo es läuft. Und dann von da aus geht es auch auf die Fundraising-Seite. Ansonsten, wie gesagt, werden wir nochmal in den sogenannten Shownotes natürlich auch die Links veröffentlichen. Und freuen uns
cool.
Natürlich wirklich über jede Spende. Und ihr wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern ihr natürlich auch losgelöst von Techbikers, also World Bicycle Relief, also für die Leute, die das gerade das erste Mal gehört haben, einfach mal merken und möglicherweise mal drauf gucken und dann einfach auch da spenden, losgelöst davon, ob ihr jetzt irgendwie Arnulf euer Geld geben wollt oder Thilo oder Tobias oder mir. Oder sammelst du eigentlich auch? Nee, ne? Du bist, glaube ich, gar nicht offiziell sozusagen auf der Fundraising-Seite, oder Lena?
Ich als Lena? In diesem Rahmen jetzt gerade nicht. Ich habe jahrelang selber gesammelt über meine eigenen Fahrradaktivitäten, aber auch das ist mittlerweile fast ausgeschöpft.
Alles klar. Dadurch haben wir alle nicht gemacht. Danke dafür.
Ja, genau. Ja.
Aber natürlich auch von unserer Seite einfach riesengroßen herzlichen Dank, André, Arnulf und alle, die dabei sind. Es ist für uns unglaublich wertvoll, diese Gruppe, die Techbikers. Und jeder kleine Beitrag hilft und macht hier einen echten Unterschied.
Genau, muss man natürlich auch nochmal sagen. Ne? Also 134 Euro ist natürlich ein Fahrrad und ist mal so ein schöner Betrag, den möglicherweise der eine oder andere sich auch leisten kann. Aber trotzdem gelten zählen natürlich irgendwie auch 10 Euro, 5 Euro, 20 Euro oder was auch immer. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde diese Anzahl der Spenden, die man dann irgendwie auch sieht auf der Seite, einfach auch jetzt mal so ein bisschen Business-Deutsch, einen schönen KPI.
Mhm. Da kriegst du zwei, drei Fahrräder spenden. Also
gibt's keine Hürde, absolut, ne? Absolut, ja, absolut. Lena, nochmal danke. Dir eine tolle Zeit noch in Afrika. Und ich glaube, ihr habt eine ganze Menge gerade vor. Diese Woche war ja auch der
Weltfahrradtag.
Fahrradtag, ne?
Der UN. Mhm. Ja. Der wurde groß gefeiert hier. Mhm. Letztes Jahr hat die UN beschlossen, einen Weltfahrradtag zu etablieren. Und der wurde in diesem Jahr das erste Mal, so aus der Industrie einerseits, aus der Fahrradszene international, aber eben auch hier von uns in Afrika groß gefeiert.
Hat man hier richtig mitbekommen, ne? Ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab natürlich am Sonntag die große Sternfahrt hier in Berlin.
Ich wollte gerade sagen, die hat das überlagert, die ADFC-Sternfahrt, wo die ganze Stadt gesperrt war.
Ja.
Und von Leute nach, ich glaube, 90.000 Leute sind hergeradelt.
Ich weiß es nicht genau.
Unendlich viele. Das war, glaube ich, unsere lokale Adaption. Die hat das etwas überlagert, den UN.
Ja, es war ja auch ein Tag davor, aber möglicherweise war das auch zusammenhängend. So, jetzt der dritte Versuch zu sagen, danke dir. Wir können weiter sprechen, aber trotzdem werden wir jetzt langsam aber sicher mal die Runde beenden. Und also, liebe Hörer von Payment und Banking, einfach mal ein anderer Podcast. Und da durftet ihr heute mal durch und musstet euch nicht irgendwelchen komischen internationalen Payment Champions oder was auch immer den Themen lauschen, sondern durftet mal in einer echt nachhaltigen und guten Sache lauschen. Und hoffentlich unterstützt ihr uns dabei. Vielen Dank euch beiden nochmal. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Herzlichen Dank, Anne. Tschüss.